Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin von Dienst beim Tracker.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und ebenfalls schon lange in der Branche unterwegs. Heute werfen wir einen weiten Blick zurück, knapp 365 Tage, also fast ein ganzes Jahr.
Genau, denn unser 2025 bewegt sich dem Ende entgegen. Und ja, es war ein bewegtes Jahr und das wirklich im wahrsten Sinne. Denn 2025 war für die Transport- und Logistikbranche alles andere als Routine.
Schauen wir also mal auf die wichtigsten Entwicklungen dieses Jahres. Insolvenzen, Kostenexplosionen, Infrastrukturprobleme, Digitalisierung, politische Entscheidungen und natürlich darauf, was das alles für Spediteure und Transportunternehmen bedeutet. Außerdem haben wir später einen Branchenexperten von McKinsey & Company im Gespräch, der uns die globalen Perspektiven einordnet.
Fangen wir mal an mit der wirtschaftlichen Lage 2025. Da könnte man kurz sagen, ein Jahr unter Kostendruck. 2025 war für viele Speditionen ein hartes Jahr. Die Kombination aus hohen Kosten, schwankender Nachfrage, gestiegenen Energiepreisen und unklaren politischen Rahmenbedingungen hat die Branche stark belastet.
Und das zeigt sich natürlich auch in Zahlen. Gerade kleine und mittelständische Speditionen standen massiv unter Druck. Viele hatten 2025 Schwierigkeiten, gestiegene Fixkosten, vor allem für Personal, Maut und Energie, an ihre Kunden weiterzugeben. In den ersten beiden Quartalen kam es zu einem deutlichen Anstieg an Insolvenzen im Straßengüterverkehr. Am härtesten traf es kleine Fuhrparks mit schmalen Margen, die 2024 bereits geschwächt in das neue Jahr gestartet waren.
Und natürlich kommt da der Kostenfaktor ins Spiel. Personal, Energie, Maut. Ein zentraler Belastungsfaktor waren eben diese Personalkosten, die weiter gestiegen sind. Nicht nur wegen Tarifentwicklungen. Auch der Wettbewerb um Fahrer bleibt und blieb hart. Viele Unternehmen konnten offene Stellen nicht besetzen und mussten mit teurer Zeitarbeit oder Prämien arbeiten. Gleichzeitig stiegen die Mautkosten bei weiterem Verkehrsaufkommen. Mehr Verkehrsverlagerungen auf die Straße führten zu höheren Mautkilometern. Allerdings mit weniger Ertrag für die Unternehmen. Das spiegelt sich auch in mehreren Monatsreports wider.
Ein weiteres Thema, das die Branche 2025 begleitet hat, ist der Logistik-Immobilienmarkt. Die Investitionen lagen im ersten Halbjahr bei rund 2,63 Milliarden Euro. Weniger als im Vorjahr, aber mit Stabilisierung im zweiten Quartal.
Mieten stiegen teils zweistellig, besonders in Berlin, Rhein-Neckar und Düsseldorf. Für Speditionen bedeutete das steigende Kosten für Umschlagshallen, Cross-Docking-Flächen und Werkstattlogistik.
Zu all dem hinzu kam eine neue Konkurrenz um diese Flächen. Tech-Unternehmen, Rechenzentren und Industrieprojekte beanspruchen zunehmend jene Grundstücke, die früher Logistikern vorbehalten waren.
Und dann gibt es noch einen weiteren Dauerbrenner von 2025, die Infrastruktur. Oftmals in diesem Podcast bereits erwähnt und kritisiert. Die Schiene hatte erneut ein schwieriges Jahr. Bauarbeiten, Engpässe und eine historisch niedrige Pünktlichkeit im Güterverkehr. Viele Verlader kehrten deshalb wieder auf die Straße zurück. Speditionen berichteten von kurzfristigen Zusatzaufträgen, aber auch von chaotischen Planungsphasen, weil Sendungen verlagert wurden. Die Straße bleibt damit das Rückgrat der deutschen Logistik, trotz politischem Druck der Verkehrswende.
Politisch hat sich 2025 übrigens ebenfalls viel bewegt. Die EU diskutiert intensiv über eine Mautbefreiung für emissionsfreie Lkw bis 2031. Ein Schritt, den viele deutsche Flottenbetreiber absolut begrüßen würden. Was Fahrer betrifft, gilt seit diesem Jahr in immer mehr EU-Ländern der Lkw-Führerschein ab 18, teils sogar mit Begleitpersonen ab 17 Jahre. Deutschland diskutiert noch über die nationale Umsetzung und den Ausbildungsumfang.
In Österreich dagegen wurde das Samstagsfahrverbot am Brenner weiter verschärft. Für viele Transitspeditionen war das eine der unangenehmsten Überraschungen des Jahres. Dafür haben wir aber auch einen positiven Trend. 2025 hat nämlich gezeigt, dass Digitalisierung und Elektromobilität in der Logistik endlich in der Praxis angekommen ist. Dazu gehören beispielsweise digitale Stellplatzsysteme, KI-basierte Routenoptimierung und erste E-Lkw-Flotten, die tatsächlich in den Regelbetrieb gehen.
Gleichzeitig bleibt aber die Frage nach der Infrastruktur, wie eben schon gesagt. Netzausbau und Energiemanagement sind Themen, die nach wie vor absolut ungelöst sind. Wenn man 2025 in einem Satz beschreiben müsste, dann vielleicht so. Die Branche steht unter Druck, aber sie bewegt sich. Viele Speditionen haben Investitionen in Digitalisierung und alternative Antriebe begonnen, obwohl das Geld knapp ist. Gleichzeitig gab es viel Unmut über Bürokratie, steigende Kosten und unklare politische Entscheidungen. Die Forderungen nach Entlastung und Planungssicherheit werden lauter. Und das völlig zu Recht.
Blicken wir also etwas mehr auf unser noch aktuelles 2025. Und zwar mit unserem heutigen Gast. Florian Neuhaus ist Partner bei McKinsey und arbeitet seit vielen Jahren an strategischen und operativen Themen in der Transport- und Logistikbranche. Außerdem co-leitet er das Europäische Analytics Center für Transport und Logistik.
In einer McKinsey-Analyse zeigt sich ein weltweit steigender Bedarf an Transport- und Logistikinfrastruktur. Allein 36 Billionen US-Dollar Investitionsbedarf bis 2040 sind da zu lesen. Uns interessiert aber, was bedeutet das alles konkret für deutsche Speditionen? Wie robust sind wir hier wirklich? Und wie schaffen wir den Wandel in Richtung digital, effizient und klimafreundlich?
Hallo Herr Neuhaus, schön, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben für uns.
Freut mich, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Starten wir also. Wir reden ja über das Jahr 2025. Noch ist es da, aber es ist einiges passiert. Viele Speditionen hatten in dem Jahr mit starkem Kostendruck zu kämpfen. Die Zahl der Insolvenzen ist gestiegen. Wie ordnen Sie die wirtschaftliche Lage der deutschen Straßengüterverkehrsbranche in 2025 ein? Und was waren aus Ihrer Sicht die Hauptursachen für diese Entwicklung?
Also erstmal stimme ich Ihnen natürlich grundsätzlich zu, dass das eine schwierige Situation ist momentan für die gesamte Industrie. Gleichzeitig möchte ich aber auch nochmal betonen, dass wir in Deutschland ein sehr stark importierendes und exportierendes Land sind. Also wir sind natürlich Handelsweltmeister, gerade wenn man das mal so auf die Bevölkerung bezieht oder auch grundsätzlich auf unsere Wirtschaftsleistung. Von dem her ist das immer noch eine sehr wichtige Industrie für unseren Rückgrat. Also ich glaube, das muss man einfach mal positiv sagen. Es gibt sicherlich einen sehr guten Grund, dass wir weiterhin sehr viel Speditionsaktivitäten, grundsätzlich Güterverkehrsaktivitäten sehen sollten. Nichtsdestotrotz haben wir gerade relativ starke Herausforderungen in dieser Branche. Das ist auch nicht nur in Deutschland so, das ist in ganz Europa so. In Frankreich zum Beispiel sind die Insolvenzen signifikant auch angestiegen, genauso wie in Belgien, aber auch in den anderen europäischen Ländern. Im Kern würde ich mal, also es ist ein sehr vielschichtiges Problem, aber im Kern würde ich, glaube ich, einmal auf 5 Kerntreiber versuchen einzugehen. Das eine ist sicherlich die Kostensteigerung, die Sie auch angesprochen haben. Und das war sicherlich in 2025 auch der Fall, aber vor allem auch in den Jahren davor haben wir signifikante Kostensteigerung gesehen, die auch noch dann sich in 2025 fortgetragen haben. Vielleicht kommen wir später ja auch nochmal oder gehen wir später nochmal im Detail darauf ein. Aber vor allem die Personalkosten sind ja natürlich auch nochmal in diesem Jahr weiter gestiegen. Wenn die Treibstoffkosten nicht mehr ganz so angestiegen sind, waren sie trotzdem auf einem hohen Niveau, auch im Vergleich zum Beispiel mit der Vor-Covid-Zeit oder gerade auch mit der Covid-Zeit. Den zweiten Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, ist die sinkende Nachfrage. Weil es ist ja nicht so, als wären die Kosten, wie gerade gesagt, nur dieses Jahr gestiegen, sind auch schon in den Vorjahren gestiegen. Nur in den Vorjahren gab es auch eine sehr große Nachfrage, was dazu geführt hat, dass ich viele dieser Kosten an meine Kunden weitergeben konnte. Also ich konnte auch die Preise erhöhen. Gerade in dem jetzigen Kontext, wo einige Kernwirtschaftszweige der Deutschen in Deutschland nicht mehr ganz so gut performen, geht an der Stelle sicherlich die Nachfrage zurück. Die gesamtwirtschaftliche Lage ist nicht so gut. Das andere, was wir sehen, was häufig unterschätzt wird, auch im Vergleich zu den Covid-Jahren, ist, dass der Konsum von Gütern wieder auf Services zurückgeht. In Deutschland gibt es da nicht ganz so gute Daten, aber in Amerika war das zum Beispiel so, dass der Konsum von Gütern alleine während Covid um 20% in den ersten Monaten zugenommen hat. Das hat natürlich einen Rieseneffekt auf die Güterverkehrsbranche, weil wenn ich Services konsumiere, da muss ich nicht so viel hin und her transportieren. Ich glaube, das sollte man einfach nicht unterschätzen, dass man einfach dieses Durchreichen nicht mehr machen kann. Gleichzeitig ist auch, wenn man sich das nach vorne ansieht, der Ausblick grundsätzlich nicht mehr so wie in den letzten 20 bis 30 Jahren. Also ich versuche jetzt nochmal einen größeren Bogen zu spannen. Wenn man in Ende der 90er zurückgeht, da ist die Logistik grundsätzlich weltweit und wir als Handelsweltmeister waren da im Zentrum, dreimal so schnell gewachsen wie die Weltwirtschaft. Und das momentan einmal, also wir wachsen nur noch genauso schnell wie die Weltwirtschaft als Logistikbranche. Das bedeutet aber auch, wenn die Weltwirtschaft sich nicht mehr so gut entwickelt, haben wir viel schneller das Risiko, dass wir auch in schrumpfende Bereiche reinkommen und nicht einfach nur langsamer wachsen. Und gerade schrumpfende Weltwirtschaft oder schrumpfende Güternachfrage hat natürlich dann negative Auswirkungen auf die Spedition. Der dritte Aspekt, den man auch nicht unterschätzen sollte, sind Skaleneffekte zu einem gewissen Grad, die jetzt durch, und auch da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zurück, durch IT, AI, grundsätzlich Digitalisierung dazukommen. Wenn man sich gerade die Reports aus Amerika anhört, da gab es ein paar Firmen, die da jetzt auch ihre Zahlen veröffentlicht haben. Einige davon waren dann doch mit sehr spektakulären Kursentwicklungen auch an den Aktienmärkten hinterher versehen. War da sehr viel drin verankert, dass die jetzt Durchbrüche bei AI geschafft haben. Und es ist tatsächlich mittlerweile so, dass viele Investmentbanken ihre Analysten quer durch die Welt schicken, um mit Logistikern zu sprechen, zu schauen, wie weit sind die denn bei AI. Das hat aber sehr große Skaleneffekte. Also wenn ich jetzt einen Fuhrpark von 100 Fahrzeugen habe oder von 1000 oder von 10, kann ich natürlich alle Anwendungen, die ich für mich selber entwickle, haben eine ganz andere Skalierung, über die ich die verteilen kann. Und mit den Skaleneffekten kommen natürlich dann auch Nachteile für kleinere Unternehmer, was dann auch dazu führt, dass es für die schwieriger wird, sich am Markt zu behaupten, was dann auch vielleicht zu einer oder ein dazu beiträgt, dass wir steigende Insolvenzen haben, gerade an dem Ende des Marktes. Ein vierter Punkt wäre, wir haben nicht nur eine schwache Nachfrage momentan, wir haben auch eine sehr volatile Nachfrage. Und gerade das ist natürlich auch ein Problem, wenn ich auf mein Cash-Management oder meine Liquidität achten muss. Und gerade mit allem, was in den Tarifen dieses Jahr passiert ist auf dem Welthandel, diese Schwankungen führen natürlich dazu, dass ich zwischendurch Phasen habe mit sehr schwacher Nachfrage und dann gerade in Liquiditätsprobleme reinlaufen. Die Liquidität ist nun mal das, was auch ein Kerntreiber für Insolvenzen ist. Und last but not least, gegebenenfalls ist auch noch ein bisschen ein Aufholeffekt drin, sicherlich aus den Covid-Jahren, wo wir eine sehr hohe Nachfrage hatten, wo dann auch viele Unternehmen dann oder Spediteure sich dann noch gut behaupten konnten. Und das schlägt natürlich jetzt nochmal umso stärker um. Das wäre so mal die fünf Themen, die ich da umreißen würde.
Okay, ja, da haben Sie ganz schön ausgeholt und ziemlich viele Punkte angesprochen. Einmal auf den Kostendruck. Wir haben natürlich in den ganzen Speditionen Personalkosten, Energiepreise und Mautsteigerungen, was die Wirtschaftlichkeit bei vielen Fuhrparks belastet hat. Wenn wir uns jetzt diese ganzen fünf Punkte angucken, was gibt es denn für Kostenblöcke, die 2025 die Branche jetzt besonders kritisch getroffen haben? Und kurz gesagt oder servicemäßig gesagt, wie reagieren denn jetzt erfolgreiche Unternehmen eben auf diese volatile Phase zum Beispiel?
Ja, also wie ich es eben auch angedeutet hatte, die Personalkosten sind sicherlich das, was auch dieses Jahr noch weiter gestiegen ist. Wenn man sich das natürlich über den Verlauf anguckt, so 2023, 2024, 2025, hatten wir gerade in 2024 auch weitere, also signifikante Steigerungen, die natürlich dann 25 sich durch das ganze Jahr durchtragen. Und gerade jetzt, ich sag mal, in wirtschaftliche Schieflage kommt man ja auch nicht von heute auf morgen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was wir auch aus den Vorjahren geerbt haben, wo das auf einem sehr hohen Niveau sich eingependelt hat bei den Personalkosten. Also im Vergleich 2024 hatten wir sicherlich so 10-15% Punkte Steigerung, die wir gesehen haben bei den Personalkosten. Es war 25 dann bei weitem nicht mehr so stark, da waren es noch irgendwie 3% Punkte grob. Aber natürlich nehmen wir das erstmal als kompletten Effekt mit. Bei den Treibstoffpreisen, da sehen wir eher eine flache Entwicklung, aber natürlich auf höherem Niveau. Also 2023, 2024, 2025, wenn man sich so da den europäischen Index anguckt, dann bleibt das halbwegs stabil, natürlich immer wieder mit Schwankungen. Aber das sind ja so die Hauptkostentreiber. Ich glaube, das hohe Niveau, wie gesagt, hat dazu beigetragen, dass es ein herausforderndes Jahr ist. Ich glaube, die Nachfrageseite, wie eben auch gerade schon angedeutet, ist die größte Herausforderung an der Seite, dass man jetzt eben diese Preise nicht mehr weiterreichen kann oder die Kosten nicht mehr weiterreichen kann und Preissteigerungen durchsetzen kann. Was machen erfolgreiche Unternehmen an der Stelle? Das ist ja eigentlich so, was kann ich denn jetzt dagegen tun? Ich glaube, viele versuchen sich nochmal stärker zu spezialisieren. Also ich sage es jetzt, und das sollte nicht falsch rüberkommen, aber erstmal platt etwas von A nach B bringen, ist relativ einfach, ist ein sehr hoher, intensiver Wettbewerb. Viele Unternehmen versuchen eben darüber dann hinauszugehen und zu sagen, Welche zusätzlichen Value-Added Services kann ich denn mitbringen? Also in der Automobilbranche kann ich eine Vorfertigung machen, dass ich dann just in time gerade im Prinzip immer in der Fabrik ankomme oder auch eben wirklich tatsächlich Vormontage mache. Das ist, glaube ich, ein Bereich, wo man sich auch nochmal stärker integrieren kann durch diese zusätzlichen Services, auch natürlich ein bisschen unabdingbarer bei den Kunden machen. Ja? Ich glaube, das ist natürlich dann auch ein Verhältnis oder eine Beziehung, die dann dazu beiträgt, dass man zumindest irgendwie vernünftige Profite verdienen kann. Ich glaube, die andere Richtung, die viele einschlagen, ist grundsätzlich über Digitalisierung und IT nachzudenken. Es gibt da verschiedene Beispiele, aber gerade jetzt auch in AI, also das eine prominente Unternehmen in den USA, die haben es geschafft, 75% ihrer LTL-Buchungen komplett zu automatisieren. Also ich schreibe als Kunde eine E-Mail, dann nimmt das quasi ein Agent auf und schickt direkt eine Price Quote zurück. Wenn ich das natürlich schaffe, nehme ich sehr, sehr viele Kosten an den verschiedenen Stellen raus und das hilft mir natürlich dann auch wieder im Markt zu bestehen. Hat aber auch eine Skalierungsfrage und hängt sicherlich davon auch ab, wo ich unterwegs bin. Ich glaube, das sind grundsätzlich zwei Richtungen. Natürlich ich habe immer einen großen Kostenfokus, aber wenn ich mir Logistiker grundsätzlich angucke, wie sie arbeiten, sind die meistens schon immer sehr fokussiert auf Kosten. Also es ist nicht so, dass da viele rumlaufen und sich irgendwie große Headquarter oder ähnliche Dinge leisten. Von dem her will ich da jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, weil das die Zuhörer meistens was besser wissen als ich dann.
Verstehe. Sie haben ja gerade die Digitalisierung angesprochen. Lassen Sie uns doch mal kurz weiter noch das intensivieren. Es gibt ja zum Beispiel Stellplatzsysteme über KI-gestützte Tourenplanung. Halt papierlose Prozesse im Allgemeinen, haben Sie ja gerade schon angesprochen, können natürlich Kosten senken, können Zeit sparen. Gibt es noch andere Tools, digitale Tools, die Sie irgendwie sehen, wo Sie sagen, das ist auf jeden Fall auch noch ein Gewinn, wo große Effizienzgewinne für Speditionen zu finden sind?
Ich glaube, da kann man fast sich jeden Prozess angucken. Ich kann jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Ich würde einmal auf der Verkaufsseite, also Commercial-Seite anfangen. Was da ein Logistiker jetzt, oder von dem weiß ich es, ein Logistiker in den USA gemacht hat, ist für Lead Generation, also wo finde ich eigentlich zusätzliche und neue Kunden, gerade kleinere Kunden, also ich sage mal, den großen Automobilunternehmen kennt jeder in Deutschland, da brauche ich jetzt niemanden, der die für mich online findet, aber um kleinere Kunden zu finden, auch sehr spezifiziert, also ich brauche irgendwie Healthcare-Produkte von Detroit nach L.A., da kann mir AI sehr gut bei helfen. Also kann im Prinzip eine komplette Liste erstellen, kann viel detaillierter als das historisch war, diese Leads auch qualifizieren. Also wer sind da eigentlich die Kernentscheidungsträger? Das kann ich sonst noch über das Unternehmen herausfinden und haben die eigentlich tatsächlich Shipments auf der bestimmten Lane? Was kann ich auch über diese Entscheidungsträger beziehungsweise über die Ziele dieses Unternehmens herausfinden? Das kann ich heutzutage, diese ganze Lead Generation und Lead Qualification, kann ich komplett automatisieren und tatsächlich auf einem höheren Qualitätsstandard, als das jetzt durchschnittlich historisch der Fall war, gerade wenn ich in ein kleineres Kundensegment reingehen will. Im Customer Service passiert extrem viel. Und das merken wir ja selber, egal, nicht jetzt nur in der Logistikbranche, egal mit wem wir interagieren, gibt es viel mehr, ich sag mal, Chatbots, jede Menge Art von Bots, mit denen man sich unterhält oder Agents, von denen man dann im Prinzip gehandelt wird. Also auf der Customer Service Seite passiert auch sehr viel. Dieses ganze Thema Quote to Price, also ich schicke einfach eine E-Mail und dann wird die ganze Angebotserstellung automatisiert, ist auch ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, was momentan schon möglich ist. Ich glaube, das ist so, ich sag mal, paar Beispiele aus der Commercial-Seite, wo wir auch gesehen haben, dass das jetzt zu 10% mehr Umsatz und mehr führen kann. Auf der Operations-Seite gibt es auch viele spannende Dinge. Der Digital Twin war ja immer ein großes Thema und ist auch, glaube ich, schon ein Thema seit über 20 Jahren und alle sagen eigentlich, das wäre total cool. Aber die Erstellung eines Digital Twins war es dann immer doch zu kostenintensiv oder zu aufwandsgetrieben, als dass sich dann hinterher die einzelnen Cases darauf gelohnt haben. Wir haben es jetzt für einen LTL-Spieler in den USA gesehen. Da haben wir einen Digital Twin innerhalb von 6 Wochen haben die den aufgebaut und quasi dann schon darauf Entscheidungen getroffen, was weiß ich nicht, 5 bis 10 Mal so schnell ist wie früher. Und diese Use Cases, dass ich Daten viel besser zusammenziehen kann, auch wenn die in verschiedenen Systemen liegen. Und in der Logistikbranche ist ja häufig so, dass man auch viele Altsysteme hat durch Zukäufe und ähnliches. Das lässt sich jetzt viel besser bewerkstelligen. Und da war dann, also in dem Fall gab es dann ein Beispiel, wo die 10% zusätzliche Kapazität im bestehenden Netzwerk gefunden haben. Einfach dadurch, dass sie Sachen anders kombinieren, schicken, beziehungsweise auch die Terminals anders nutzen. Und das ist, also das ist jetzt nicht wenig, ne? Also, dass ich 10% mehr Ladung fahren kann, im Endeffekt im LTL-Bereich, ist schon sehr signifikant. Im Backoffice gibt es natürlich dann auch noch 20.000 verschiedene Anwendungen. Ja, das ist jetzt eher im Bankenbereich, aber Beispiele, wie die ihre kompletten Legacy-Systeme ablösen, was früher irgendwie Jahrzehnte gedauert hat, dauert jetzt noch 2 Jahre, kostet nicht mal mehr die Hälfte. Das ist natürlich auch für Logistiker einfach spannend, weil auch in der Logistik sieht man halt viele alte TMS und ähnliches, dass man da vielleicht in neue Dinge zukünftig reingehen kann. Ja? Also, ich glaube, da passiert sehr, sehr viel, sehr viele spannende Themen.
Ja, definitiv. Also es entwickelt sich natürlich immer viel. Wir werden im Allgemeinen, unser ganzes Leben wird natürlich viel digitaler. Kein Wunder, dass es auch bei Speditionen der Fall ist. Und vielleicht gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben aktuell. Was sich auch geändert hat über die Jahre jetzt hinweg, sind die alternativen Antriebe. Also E-LKW, Wasserstoff ist noch ein bisschen eine Nische. Aber E-LKW auf jeden Fall kommt immer mehr in die Praxis. Es gibt Flotten, die das komplett auf E umstellen. Ein Problem ist aber da die Infrastruktur natürlich. Ein böses Wort in Deutschland. Aber welche technologischen Entwicklungen waren denn 2025 besonders relevant und welche werden 2026 noch einen großen Unterschied machen? Ist E-LKW so ganz krass die Zukunft? Gibt es noch was anderes?
Wo stehen wir momentan bei den E-LKWs? Also ich glaube, momentan sehe ich, glaube so circa 5% der Neuzulassungen sind E-LKWs. In diesem Jahr, letztes Jahr waren es, glaube ich, so 3,5% grob. Das heißt, wir sehen da schon einen Anstieg. McKinsey glaubt, dass man bis zu 30% Neuzulassung, Anteil an Neuzulassung bis 2030 schaffen könnte und über die Hälfte bis 2035. Das glauben wir deshalb, weil auch nächstes Jahr viele Hersteller auch gerade LKWs an den Markt bringen, also OEMs LKWs an den Markt bringen, die auch auf längeren Strecken eingesetzt werden können. Von dem her werden die Use Cases für Battery Electric Vehicles oder LKWs deutlich breiter. Und es gibt auch schon 30% der Use Cases, die heutzutage tatsächlich mindestens mal kostenneutral oder sogar einen Postkostenvorteil in der Theorie beim Battery Electric Vehicle im Prinzip sehen. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass sie nicht ganz so flexibel einsetzbar sind, genau aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben, da wir in der Charging-Infrastruktur größte Herausforderungen haben. Da ist tatsächlich auch das, wo wir den größeren Sprung machen müssen. Also wir müssten unsere Ladeinfrastruktur bis 2030 ver-25-fachen. Das ist jetzt schon noch ein ganz schöner Sprung, wissend, dass wir jetzt auch gar nichts investiert haben in den letzten Jahren und auch wissend, dass natürlich unsere Energienetze jetzt auch nicht darauf ausgelegt sind, diese ganzen Mengen an Strom tatsächlich zu befördern. Ein großer Sprung, den wir sehen, ich weiß gar nicht, ob das ein Technologiesprung ist, aber dass man halt tatsächlich viel mehr so Mikrosegmente oder Mikronetze für sich selber baut. Also ich habe meine Lagerhalle oder mein Umschlagsdepot und baue da drauf meine Solaranlage und generiere dadurch im Prinzip genug lokalen Strom. Weil was wir auch sehen, ist, dass ein Großteil der ganzen Versorgung findet quasi an den eigenen Standorten statt. Also es sind gar nicht mal die öffentlichen Standorte, die dafür sorgen, dass man im Prinzip genug Ladeinfrastruktur hat in Europa oder gerade in Deutschland, sondern es sind vor allem auch die eigenen Standorte, die dann auch in Zukunft ausgebaut werden müssen und sollten. Und da bietet das sicherlich eine Alternative.
Gut. Was wir immer noch mal angesprochen haben, um jetzt noch mal ganz kurz zurückzukommen, ist der Fachkräftemangel oder der Kostendruck, der eben bei Personal natürlich entsteht. Trotz neuer Führerscheinregelungen ist das irgendwie immer noch ein großes Thema. Sie haben es selber gesagt, das ist einer der größten Kostenfaktoren. Welche realistischen Maßnahmen helfen denn dann jetzt Unternehmen 2026, Angestellte zu halten oder neue zu gewinnen und mit diesem Kostendruck umzugehen?
Absolut richtiger Punkt, auch um das mal wieder greifbar zu machen. Also es ist einer der 20 meistgesuchten Berufe in Deutschland. Es sind 12.000 offene Stellen. Das sind mehr als wir Kinderbetreuer und Betreuerinnen suchen oder Kindergärtnerinnen und Kindergärtner suchen. Von dem her, das ist so. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Beruf, wo viele sich fragen, wie viel Zukunft hat er denn? Also jetzt nicht über die nächsten 10 Jahre, da wissen wir alle, dass das wahrscheinlich nicht vollautonom funktionieren wird. Aber wenn man jetzt als Berufseinsteiger so an seine nächsten 40 Jahre Berufsleben denkt, ist das natürlich auch etwas, was zumindest vielleicht auch bei Eltern halt im Hinterkopf mitschwirrt, wenn man so seine Kinder dann auf die Reise schickt, ja, oder dann erwachsenen Kinder. Also ich glaube, das ist sicherlich ein Aspekt, der weiterhin herausfordernd bleibt. Was kann man dagegen machen? Ich glaube, es gibt viele Initiativen, ich habe noch von keiner gehört, die jetzt wirklich da den durchschlagenden Erfolg hat. Also in England zum Beispiel gibt es jetzt, ich weiß, das ist ein Busunternehmen, das sind keine Spediteure, aber die sitzen zunehmend auf drei verschiedene Bevölkerungsgruppen, die sie zusätzlich versuchen reinzubringen. Das ist natürlich einmal den Frauenanteil signifikant zu erhöhen und da eine deutlich bessere Ansprache hinzukriegen. Das zweite ist deutlich mehr Studierende, was im Busbereich auch einfacher ist, weil ich fahre jetzt nicht irgendwie 4 Stunden eine Richtung, 4 Stunden wieder zurück, sondern ich bin lokaler. Das heißt, ich kann das Ganze natürlich auch besser unterteilen. Aber es gibt ja auch regionale Verkehre, wo man das gegebenenfalls nutzen kann. Und dann eine dritte Kategorie, wo wir jetzt auch Beispiele sehen, ist Langzeitarbeitslose im Prinzip wieder zurückzuführen und dann auch über einen Führerschein da zu befähigen und da die Möglichkeiten zu schaffen. Ich glaube, dass keins dieser drei einzeln oder auch in Summe das zum Ziel führen wird. Was wir tatsächlich auch sehen, ist, in Amerika gehen ein paar Unternehmen in der Logistikbranche tatsächlich analytisch ran und haben festgestellt, dass ihre Retention, also dass die Mitarbeiter quasi im Unternehmen bleiben, deutlich steigt, wenn sie ein besseres Matching haben zwischen dem Schichtleiter und den Fahrern, also der Altersunterschied zum Beispiel nicht so groß ist, bessere Routen, also es gibt ein Gefühl, das häufig auch stimmt, dass Einsteiger die schlechteren Routen kriegen und ähnliches, dass man solche Sachen auf das fokussiert und da tatsächlich über analytisch rangeht. Ne? Also es ist jetzt nicht Hearsay, sondern darüber auch Analysen fahren lässt. Ich glaube, das sind so ein paar Dinge, die man machen kann. Ich glaube, ganz lösen wird sich das dadurch aber trotzdem nicht.
Und was machen wir dann, wenn wir es nicht lösen? Warten wir auf Autonome?
Natürlich wird es dann dazu führen, dass wir weiterhin Kostensteigerung auf der Personalseite haben. Ne? Weil sobald wir höhere Löhne zahlen, ergibt sich da auch mehr Angebot. Ich glaube, das ist natürlich immer ein Ausweg, den es an der Stelle gibt. Ich glaube, wenn ich sage, wir lösen das jetzt nicht, ich glaube, es wird sich nicht einfach komplett entspannen, dadurch, dass wir da versuchen, weitere Bevölkerungsgruppen beziehungsweise da bessere irgendwie Retention hinzukriegen. Ich glaube, als individuelles Unternehmen muss man halt dafür sorgen, dass man möglichst viele von diesen Mitarbeitern eben hält. Und das muss nicht nur monetär gekoppelt sein. Ich glaube, das ist der zweite Punkt. Das ist jetzt weniger der volkswirtschaftliche Blick darauf.
Gut, dann hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. Ich hätte zum Abschluss noch eine letzte Frage und da müssten Sie so ein bisschen in Ihre Glaskugel gucken für 2026. Wir haben ja angesichts von eben Kostensteigerungen, es gibt auch einen gewissen Flächendruck, ein Infrastrukturproblem. All das ist natürlich so, dass wir die Spedition strategisch neu denken müssen, wie eigentlich immer in der Welt. Alles verändert sich, aber jetzt ist es gerade so ein Moment, wo man vielleicht doch wirklich anpacken muss. Welche strategischen Schritte sind denn für mittelständische Logistiker jetzt entscheidend, um 2026 wettbewerbsfähig zu bleiben oder erst zu werden sogar?
Also der erste Punkt ist jetzt so offensichtlich, das werde ich nicht darauf weiter eingehen, aber ein Auge auf die Kosten haben ist natürlich immer gut. Also was kann man beim Einkauf und so weiter natürlich noch machen? Ich glaube, die nächsten beiden Punkte sind da vielleicht etwas hilfreicher. Das eine ist einmal wirklich drüber nachzudenken, was ist meine Value Proposition, also was bringe ich eigentlich in den Markt rein als Angebot? Fahre ich weiterhin einfach von A nach B oder kann ich etwas hinzufügen? Kann ich Express machen? Kann ich über die Zuverlässigkeit noch was gewinnen? Kann ich zu weitere Services hinzufügen? da nochmal stärker drüber nachzudenken, wie man sich da tatsächlich differenzieren kann. Und ich glaube, der dritte Punkt ist, sich tatsächlich auch mal damit auseinanderzusetzen, auch auf kleiner Skalierung, wie man neue AI-Lösungen, IT-Lösungen nutzen kann, um tatsächlich produktiver zu werden und vielleicht auch weiteren Umsatz zu generieren und da auch auf kleinere Kunden an manchen Stellen zuzugehen. Ich glaube, das sind so die Themen, die auch neuer sind, neben dem guten Management, was irgendwie jeden Tag sowieso vorausgesetzt wird und die meisten ja auch schon über Jahrzehnte gezeigt haben.
Gut, also Kosten im Blick behalten, mein eigenes Angebot überprüfen, was biete ich dem Markt und digital sich strategisch gut aufstellen. Sind das so die drei Punkte?
Ja, das wären die drei Punkte.
Dann bedanke ich mich jetzt sehr herzlich für das Interview. Ich glaube, da waren sehr viele Erkenntnisse bei. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, Herr Neuhaus.
Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Haben Sie vielen Dank, Herr Neuhaus, auch nochmal von meiner Seite. Wir sehen also, 2025 war ein Jahr voller Stressfaktoren, aber auch eines voller Chancen. Die Branche hat gezeigt, dass sie wandlungsfähig ist, digitaler, nachhaltiger, vernetzter. Gleichzeitig bleiben viele Hausaufgaben, Planungssicherheit, faire politische Rahmenbedingungen, Verlässlichkeit auf der Schiene und bezahlbare Energie.
Und damit sind wir am Ende unseres Jahresrückblicks 2025 angekommen. Aber wir machen weiter. Nächste Woche wagen wir nämlich den Blick nach vorne, 2026. Was könnten wir von dem kommenden Jahr erwarten? Es bleibt also spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Sollten Sie Feedback, Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, melden Sie sich gerne bei uns. Sie finden einen Kontakt in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung von Ihnen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich, wie immer, eine allzeit gute Fahrt.